Songpoeten, der Podcast.
Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge der Songpoeten und ich freue mich extrem über den Gast, den ich heute hier im Studio habe. Es ist eine tolle Künstlerin, die ist schon einen weiten Weg gegangen und wie dieser Weg aussah, das erzählt sie mir hoffentlich. Ich werde sie auf jeden Fall fragen und löchern und nachbohren, wie es so meine investigative Art und Weise ist. Ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist. Herzlich willkommen, Jennifer. Ich weiß gar nicht, wie man es sagt. Kay oder Kay?
Kay, ja.
Kay, ja. Mhm. Okay, Jennifer Kay. Hallo.
Ich freue mich auch.
Cool. Also ganz toll, dass du hier bist und ich habe mich ja jetzt ein bisschen beschäftigt die letzten Tage mit dir und das ist wirklich krass, was du für einen Weg schon dir hast. Also du hast irgendwie ein Künstlerleben für 27 Künstler schon geführt, bist jetzt irgendwie Anfang 30 und jetzt geht's nochmal so richtig los. Würde einfach mal sagen, wir besprechen einfach mal, ich gehe das einfach mit dir mal so ein bisschen durch, so deine Biografie sozusagen und
gerne.
Und dann höre ich mir mal an, wie du das erzählst. Du bist 87 geboren. 1.6. habe ich gelesen.
Ja.
Und wo bist du geboren?
In Wiesbaden.
In Wiesbaden. Weil nämlich, und da ist schon direkt meine erste Frage. Ich habe gelesen, dass du, ich glaube, 17 Mal umgezogen bist. Mhm. Und in deiner Kindheit davon 16 Mal.
Ja.
Also bevor ihr dann in dem Dorf, in dem du aufgewachsen bist, gelandet seid. Mhm. Das ist, also ich habe einmal gelesen, irgendwo an der österreichischen Grenze habt ihr mal gelebt. Ihr habt auch irgendwie in Spanien, glaube ich, gelebt.
Ja.
Das scheint mir sehr unstet.
Oh ja, unstet ist mein zweiter Vorname.
Wo warst du denn da überall? Wo seid ihr denn? Also 16 Mal ist so krass
viel. 16 Mal ist echt extrem viel. Also meine Eltern haben wirklich beide so ein klassisches Vagabundenleben geführt im Grunde. Und das hat sich auch nicht verändert, als meine Schwester und ich dazu kamen. Ja. Und ja, das war tatsächlich so, dass wir dann oftmals echt irgendwo angekommen sind und dachten, oh, gar nicht mal so schlecht. So, und jetzt müssen wir auch wieder weiter. Die beiden waren Musiker und sind mehr oder weniger ihren Engagements in erster Linie hinterhergereist. Ja. Und auch, ich denke, gerade weil wir dann als Kinder irgendwann in der Familie dazu kamen, haben sie jede Form der Sicherheit für sich auch ergriffen und haben dann gesagt, okay, wir können jetzt den ganzen Sommer im Club Robinson spielen, auf Gran Canaria, und dann gehen wir da jetzt hin und dann haben wir auch immer schön gewohnt und mal ganz einfach und so, und wir hatten auch nie so einen richtigen Hausstand. Ich glaube, das haben wir dann unterwegs alles verloren, nach und nach.
Klar.
In verschiedenen Kisten, die irgendwo jetzt noch rumstehen wahrscheinlich. Und es hat wirklich viele, viele Jahre gedauert, bis wir dann uns in einem Dorf in der Pfalz dann niedergelassen haben, weil ich glaube, auch meine Eltern dann irgendwann gespürt haben, jetzt brauchen wir ein bisschen Ruhe. Und ich glaube, die Kids freuen sich auch, wenn sie jetzt so einen geregelteren Schulalltag haben können.
Ich habe auch in irgendeinem Interview gelesen, hast du gesagt, das Einzige, was wirklich immer überall mitgekommen ist, war die Plattensammlung deiner Eltern.
Ja, da haben
die
das immer ist sehr richtig. Drauf geachtet. Ja, da haben sie sehr drauf geachtet tatsächlich. In diesem großen Holzschrank, und da waren die ganzen Platten drin. Und das war so das Heiligtum. Und die gibt's auch heute noch, ich glaube, vollzählig. Und wirklich eins der wenigen Dinge, die vollzählig sind. Aber ich habe da natürlich ultra viel schon mitnehmen können, weil ja, auch mein Leben, für das ich mich entschieden habe, hat ja auch viel mit Rumreisen zu tun und da, ja, sich zu Hause zu fühlen und da anzukommen, wo du jetzt gerade bist. Und insofern bin ich da auch ganz dankbar, auch wenn ich wirklich viele Jahre dachte, oh Mann, ey, ich komme einfach nicht rein hier in diesen Schulstuff und in irgendeine Form von Alltag. Das hat echt gedauert.
Wie ist das denn als Kind? Das ist doch so, da kann man ja irgendwie, also ich meine, man, einerseits ist es als Kind natürlich wahnsinnig einfach, Freundschaften zu schließen.
Ja.
Man freundet sich ja sofort mit jedem an, der irgendwie zufällig im Haus vorbeiläuft, so etwa, genau. Aber die waren ja dann immer nie von Dauer sozusagen.
Ja, das stimmt, das stimmt. Also die wirklich engen Freundschaften, die haben das aber tatsächlich auch für mich bis heute durchgehalten. So, egal wie oft wir umgezogen sind. Es gibt da wirklich so einen Kern, ich sag mal, von so 6, 7 Menschen, die wirklich all along da waren und das auch noch sind, unglaublicherweise, ja. Da bin ich ganz, ganz dolle dankbar, weil tatsächlich auch ja ganz viele kurzweilige, ja, wie Ferienfreundschaften, ne, wo man sich dann verspricht, so wow, das war der geilste Sommer ever. Ich schreibe dir auf jeden Fall. Ja. So. Aber in der Zeit sind wir dann halt schon wieder zweimal umgezogen und ja, es ist, ich bin ganz dankbar für die, die heute noch am Start sind, die mehr sowas wie Family geworden sind, als ja, vielleicht dieses klassische Freundinnen-Ding so.
Wo hat es dir denn am besten gefallen, jetzt abgesehen vom Finale sozusagen, von der finalen Destination?
Wow, das war gleichzeitig das Schwierigste für mich, aber auch das Schönste, weil ich immer schon mal am Meer leben wollte. Und das war, als wir auf den Kanaren auf Fuerteventura gelebt haben. Da waren wir wirklich so, da bin ich rausgekommen morgens und habe das Meer gesehen.
Oh, wow.
Und, ja, und ganz viele Pinienbäume auf meinem Schulweg, wo es dann immer so geknackt hat, wenn ich da morgens zum Bus gerannt bin. und so Echsen noch so rausgekrabbelt sind ganz schnell und so. Das fand ich total cool. Da bin ich auch wie in so einem Mantra den ganzen Tag auf dem Hof mit den Inline-Skates gefahren und habe aufs Wasser geguckt. Und das fand ich total geil. Aber das war auch gleichzeitig total hart, weil ich einfach die Sprache noch nicht konnte.
Ja.
So, und dann mit, ich glaube, ich war 8 oder 9 Jahre alt und da fängt das ja dann langsam an, dass du dir sehr, sehr bewusst bist, bloß nichts Falsches sagen erstmal und es hat echt gedauert, bis ich mich da eingegroovt habe, aber ich glaube, so ein halbes bis dreiviertel Jahr später, da gibt es jetzt auch so Videoaufnahmen von mir, da sehe ich mich wirklich total schnell diese Sprache adaptiert. Ja, also das war schwierig, aber auch gleichzeitig wunderschön, weil das
ist eine krasse Natur. Bist du dann auch an so eine spanische Schule gegangen?
Ja,
oh, ist ja
genau. Also die haben so ein bisschen damit geworben, wir sind eine spanisch-deutsche Schule, aber das war eigentlich nur so, dass die Direktorin einen deutschen Mann hatte.
Ja, und dass sie guten Tag sagen kann.
Ja, so oder keine Ahnung. Und das war so das einzig Deutsche und da war ich dann echt erst ein bisschen aufgeschmissen mit meinen spanischen Büchern. Ja. Hab dann immer nur geguckt, was die anderen machen, das eigentlich einfach so übertragen und das fiel erst nicht auf, aber irgendwann hatte ich es dann auch eh drauf. Dann, ja.
Ja. Na, super.
Ja.
Vielleicht das noch kurz vorweg, weil du es auch schon angedeutet hast. Deine Eltern haben beide Musik gemacht, deine Mutter hat irgendwie hat eine Girl Group in Amerika gehabt und hat immer so Soul gesungen und mit denen sie dann auf Tour war und ist dann irgendwann nach Europa rübergekommen.
Genau, also das hat sich auf den Philippinen schon formiert und meine Mutter...
Genau, sie war Klosterschülerin. Habe ich gelesen.
Genau,
ne?
Sie war Klosterschülerin. Ihre Lehrerin waren alle Nonnen. Unglaublich. Also meine Mutter ist in einer riesengroßen Familie groß geworden mit ganz vielen Geschwistern und Brüdern und sie war eine der Ältesten und da haben die Eltern dann ganz viel Geld zusammengespart und dann gesagt so, du kannst in die Schule gehen. Und ich war so, nein! Warum ich? Und da war sie dann und hat es gar nicht mal so lange ausgehalten, damit 15 hat sie dann irgendwie eine Mädchenband dort zusammengestellt.
Ja.
Und die sind dann zusammen nach Guam.
Ja.
Und die sind von dort aus dann durch die Staaten gereist und dann relativ schnell nach Europa gekommen. Und ja, einer der Stops führte dann nach Rüdesheim.
Ja.
In
Rüdesheim, Opel ist das, glaube ich.
Kennen wir da unten, ja. Genau, nicht weit. Und da gab es so eine große... so eine Cover-Musik-Szene.
Ja. Weil da ja auch, glaube ich, viele GIs in der Ecke waren und so.
Genau, das ist der Grund, genau.
Ja.
Wow, das ist gut. und genau, da ist sie aufgetreten und da saß dann mein Vater irgendwann im Publikum.
Ja. Und der war Pianist, ne?
Nein.
Nee, stand irgendwo.
Der ist Sänger.
Ah ja.
Das ist mein leiblicher Vater. Das ist auch ein bisschen ein bisschen verworrene Geschichte, aber das ist mein leiblicher Vater. Die haben sich dann relativ schnell wieder getrennt.
Okay.
Und irgendwann hat meine Mutter eine neue Band zusammengesucht und da war eben der Papa, der mich großgezogen hat, Papa, und den ich auch heute Vater nenne, weil er es auch ist für mich gefühlt. Der ist Pianist.
Okay, verstehe.
Genau. Und mit denen bin ich dann eben so richtig groß geworden. Also so viele Erinnerungen habe ich nicht an meinen leiblichen Vater, aber.
Was ich interessant finde, ist, in irgendeinem Interview hast du gesagt, du bist quasi in einem 3-Generationen-Musikerhaushalt aufgewachsen, weil deine Oma auch Musik gemacht hat oder
ja.
so. Da, aber das ist, da weiß man, da habe ich nichts weiter drüber erfahren können.
Ja.
Was hat die denn gemacht?
Die Oma hat auf allen Geburtstagsfeiern, auf allen Festlichkeiten, die Philippinen sind ein sehr katholisch geprägtes
also
Land.
Also quasi deine Oma mütterlicherseits.
Genau. Ja. Und die sind auch, die feiern natürlich unfassbar viele Feste und die Feste, die gefeiert werden, nehmen sie auch sehr ernst. Ja. Die werden sehr lange gefeiert. Und da hat meine Oma also zu sämtlichen Anlässen für die Menschen gesungen und ist auch eine ganz tolle Sängerin. Ja. Es gibt wahrscheinlich nur eine Aufnahme, die man vielleicht finden könnte, wo man meine Oma singen hören könnte. Und das ist eine ziemlich peinliche Weihnachts-CD, auf der meine Mama singt. Meine Oma, also super cheesy, diese Vorstellung. Und genau so ist es auch. Meine Schwester singt, glaube ich, total flat, leise rieselt der Schnee. Und meine Oma ein Lied, das Silver Bells heißt. Ja, ja genau, also das wäre so die einzige Aufnahme, die es geben könnte.
Aber Musik war auf jeden Fall immer, ist über die Generationen weitergetragen
total,
worden.
Total, gehört einfach dazu und ist auch so ein bisschen klischee-mäßig, aber eben auch so toll, dass bei uns im Innenhof auf den Philippinen, da steht wirklich eine Karaoke-Box.
Und da, das ist wirklich ein Klischee, aber
es ist
stimmt.
Wirklich, ja, aber da versammelt sich das dann alles. Und was heute vielleicht sowas wie eine YouTube-Party ist, gab es für mich schon immer in der Vergangenheit, so sind wir einfach groß geworden. Okay, komm, da mache ich noch einen. Ja, ja. Ja, komm, ich mache noch einen. Ja. Nur, dass man den halt eben selber singt dann.
Ja, super.
Ja.
Voll gut. Mhm. Ich habe es jetzt die ganze Zeit so ein bisschen geheim gehalten, weil das jetzt natürlich auch einen großen Anteil noch ausmacht. Das Dorf, in dem du dann gelandet bist, schlussendlich, Königsau, im schönen Hunsrück.
Ja.
Königsau hat, Stand jetzt laut Wikipedia, 59 Einwohner.
Wow, das ist ja die Hälfte.
Du hast irgendwann mal in einem Interview erzählt, ja, es ist so ein Dorf mit drei Straßen, wie man sowas halt so sagt. Und dann nachgucken, es hat wirklich nur drei Straßen.
Es ist wirklich so.
Die Hauptstraße, die Bergstraße und die Lützelsohnstraße. Super, also vor allem so zwei so super deutsche, normale, klassische Straßennamen. Ja, ist die Hauptstraße, ist hier, die geht da hier lang. Dann haben wir die Bergstraße, geht hier den Berg hoch. Und dann plötzlich die Lützelsohnstraße.
Ist ganz geil, ne? Und ich habe in zwei von diesen drei Straßen natürlich auch gewohnt.
Ja, natürlich.
Es ist wirklich so.
Also du bist in Königsau auch nochmal umgezogen. Okay, das war natürlich ein wilder Tag für dich wahrscheinlich.
Oh, also, alles die Bergstraße hochgeschoben, also das war echt anstrengend.
Und in Königsau gibt es eigentlich, man sieht das so schöne Fachwerkhäuschen, also es ist halt wirklich ein super Minidorf. Und an der Hauptstraße ist der einzige Laden, den ich entdeckt habe, die Töpferei Seifert. Und in der Töpferei Seifert kann man so Becher mit seinem Namen drauf bestellen.
Ja,
und so.
Das ist richtig.
Hast
ja.
du auch einen Becher mit deinem Namen drauf?
Ja, und vor allem viel wichtiger. Da habe ich Praktikum gemacht.
Ja, das habe ich mir doch gedacht. Also es ist so eine groß, man muss, ist nicht so ein kleiner Handwerksbetrieb, sondern nee, schon so eine große
Töpferei. Es ist eine richtige alt übermittelte Tradition mit Salzglasuren und einem alten Traditionsbrennofen. Und da sind wirklich diese Frauen im Dorf, es sind wenige, aber die dann auch wirklich diese alten Techniken drauf haben und auch diese schöne Handschrift. Und diese Töpferei Seifert macht ganz viele, also gehört auch ins, zu so einer Schausteller, heißt das glaube ich, Community, ne, ja. Die dann auf den ganzen Dippemess und Kirmes und so. Genau, da schlagen die dann eben auf und die Leute fahren völlig drauf ab. Es ist auch eine Weingegend und die machen dann halt eben auch so krasse Weinkrüge.
Embel.
Genau. Ja. Wo kommst du denn her?
Aus dem Rheinland.
Ah.
Aus zwischen Köln und Bonn, wenn ich
okay, ja.
Ja, das ist, also das sieht man da, die haben auch so diese, so ganz viel von diesem Steingut, was man auch in Restaurants kennt, so Senffässchen und genau. So Zuckerdöschen und diesen ganzen
Brot,
Kram. Also Gebrauchskeramik.
Ja, genau.
Ja. Mhm. Und da hast du Praktikum gemacht, so Schülerpraktikum.
Ja,
denn?
Ich war natürlich viel zu faul.
Aber du musstest dich wirklich nur die Straße runterfallen lassen und warst dann direkt da.
Ja, aber ich musste tatsächlich, habe ich mir das ein bisschen entspannter vorgestellt. Ich musste dann schon halt richtig damit anpacken auch. Und habe also den sehr großen Hof sehr oft gekehrt und Sachen geklebt und eingepackt für die Märkte und Bestandsaufnahmen gemacht und so. Also ich fand alles geiler, als in die Schule zu gehen. Deswegen war ich dann doch auch sehr dankbar. Ja,
so Tonpakete sind immer total schwer. Das sind ja so Quader. Meine Mutter war Keramikerin. Ja. Und deswegen musste ich das als Schüler immer alles in den Keller schleppen.
Ja.
Und die war auch so auf Märkten und hatte auch einen Laden und so. Deswegen hatte die auch so viel irgendwie zu Hause. Und es war total ätzend, diese Tonpakete
immer
rumzuschleppen. Ich war dann der Letzte, der noch da war von meinen Geschwistern. Deswegen musste ich dann ran.
Oh Mann.
Das hat mir gut gefallen, dieses Dorf zu sehen. Da sind auch so zwei, drei Dörfer um die Ecke. Also da bist du dann wahrscheinlich immer hin und her gefahren und man ist irgendwie dahin, wo es irgendwie interessant war. Es gibt einen Sportverein von Königsau zusammen mit dem Nachbardorf.
Mit Kellenbach zusammen? Genau. Ah ja, ach so, die gehören zusammen.
Der TuS Königsau Kellenbach.
Ah, echt so, ja? Okay, wow. Bei den Sportlern war ich nicht so verhaftet, aber was ich weiß, ist, dass es noch eine Feuerwehr gibt. Ah. Ja, aber das ist schon, also der Bäcker zum Beispiel, der kommt nur mit so einem fahrenden Besteck dann am Wochenende einmal vorbei. Ja. So, also es gibt nicht mal einen Tante Emma Shop oder Tante Emma Shop. Ja. Du weißt, was ich meine. Tante Emma Shop. oder sonstiges. Also man ist da schon echt aufgeschmissen ohne Karre. Dann kannst du das halt auch alles sehr schlecht mit dem Fahrrad erschließen, weil das so diese ganzen Straßen so an ganz steilen Felsklippen entlang führen.
Die sind dann so super eng.
Genau, super eng und so ganz, ganz dolle geschwungen, dass überall alles verspiegelt wird. Und es ist sehr... Sollte man nicht mit dem Fahrrad machen. Also war ich sehr, sehr viel zu Fuß unterwegs. Ja. Und eben zweimal am Tag mit diesem einen Bus, den es gibt. Es war so witzig. Gerade war ich da nochmal Freunde besuchen und da habe ich den Busfahrplan gesehen. Ja. Und der ist ja immer so, kennt man ja diesen klassischen Ankunftsabfahrt und der Bus ist es. Und dann so eine ganze Seite, die ja schon mal so ein Vordruck ist es einfach, was sie einfach nur noch in diese Folie reinschieben und an die Bushaltestelle anbringen. Und da waren halt wirklich, das war einfach eine leere Seite so mit diesen zwei Ich habe erst mal ein Bild davon gemacht, weil das so unglaublich gut diese gähnende Langeweile teilweise auch erklärt. Aber manchmal fehlt mir das.
Ja, es ist auch, man lernt das. Ich bin in so einer Kleinstadt groß geworden, hinter der Siedlung, in der ich gelebt habe, auch einfach nur Felder und so. Im Nachhinein, also man hat sich damals wahnsinnig oft wahnsinnig gelangweilt, hat gedacht, mein Leben ist die Hölle.
Ja.
Aber so im Nachhinein denkt man so, ach, es war auch ganz schön irgendwie. Ja. Man hatte so Ruhe und
wann hatte man das letzte Mal Langeweile
und so.
Ja, total. Echt, also so ganz, das hat auch irgendwie was ganz Besonderes. Und wenn ich da ankomme, dann fahre ich einmal so komplett runter wie so ein Reboot. Ja. Das ist auch total schön. Aber ich glaube, so länger als 4 Tage und ich würde schon wieder mit den Beinen anfangen zu wippen unterm Tisch und Nägel kauen irgendwie.
Dann bist du ja irgendwo da in der Nähe zur Schule gegangen.
Ja, in Kirn.
Ah ja, in Kirn. Und das ist sozusagen das Verwaltungs-, die Kreisstadt, glaube ich, da in Eckel.
Wow.
Und dann hast du, das habe ich irgendwo mal gelesen, das war lange Zeit der einzige Preis, den du irgendwie an der Wand hängen hattest. Du hast dann einen Sprachwettbewerb gewonnen und warst in Rheinland-Pfalz die Beste in Französisch.
Wow, du hast denn das gewonnen?
Hast du in irgendeinem Interview erzählt?
Ja, das ist ja angeberisch.
Nee, weil du wurdest so nach Preisen gefragt, die wollten mal irgendwas wissen und dass du jetzt sagst, oh, ich wünsche mir so sehr ein Echo oder so. Und dann hast du gesagt, oh, ich habe einen Preis, der hängt bei mir an der Wand.
Ja, das stimmt.
Ist der Sprachwettbewerb in Rheinland-Pfalz.
Ja, der war echt gut. Und als es dann aber so um die Wurst ging, ich fand das total cool, vor allen Dingen von der Schule freigestellt zu werden, da halt hinzufahren. und ich hatte irgendwie, dadurch, dass ich Spanisch gesprochen habe, dann irgendwie schon ganz gut, so ein paar Furchen waren schon gelegt. Mhm. Und jetzt musste man nur noch so ein bisschen da so rein, reinlegen. Und
so
dann
funktioniert der Französisch.
Na, also, so meine ich es nicht, so frech meine ich das nicht, aber ich hatte das Gefühl, so viele, viele Worte waren mir schon bekannt und es war gar nicht so schwer und als ich dann gehört habe, ey, wenn man da mitmacht, dann muss man einen Tag
hat
keine
frei.
Schule machen und genau, ich habe ja irgendwie jede Chance ergriffen, nicht in der Schule zu sein und dann bin ich da echt so durchmarschiert und dachte, wow, okay, was? Und dann gab es eine Preiskrönung, durfte ich wieder einen Tag von der Schule befreit werden und dann sollte es das ganze Land hat dann, also jedes Bundesland hat dann einen geschickt, der dann eben in den gleichen Disziplinen nochmal irgendwie antritt gegen die anderen und da dachte ich, boah, das ist mir jetzt so aufregend irgendwie, das ist mir jetzt zu wettbewerbisch. Das dann gehe ich halt in die Schule. Das habe ich dann nicht durchgezogen. Aber dieses Rheinland-Pfalz-Ding ist echt cool. Ja. Stand auch in meinem Abschlusszeugnis. Ja. So, dachte ich, cool.
Deswegen habe ich mich damals in die SV wählen lassen, weil da musste man auch manchmal zu so überregionalen Konferenzen. Und das bedeutet auch einen Tag frei.
Ja.
Das war super.
Ich kann dich da irgendwie sehen.
Ja, ich war auch wahnsinnig uninteressiert. Aber auch sehr unorganisiert. Das haben die alle bereut. Aber ich hatte einen Tag frei.
Ja, gut, gut.
Und dann, und jetzt finde ich es interessant, weil, also vor allem auch, dass du gerade gesagt hast, so, ja, so Wettbewerb, da hatte ich nicht so Bock drauf und so. Weil du bist dann sehr früh, so mit 15, in deinen ersten richtigen Serious-Wettbewerb gegangen. Oh, nämlich ins Fernsehen zu Teen Star hieß das, so eine Castingshow.
Genau, also Teen Star war ein, nach diesem erfolgreichen Popstars, ja, da war ich 13. Ja. Das, wo die No Angels und geformt wurden.
Genau,
und so.
Erste Staffel Popstars war No Angels.
Genau.
Zweite war Brosis.
Brosis, stimmt. Ja. Und ich habe das irgendwie verfolgt und dachte so, wow, die haben ja die beste Zeit ever und da kann man ja richtig was lernen. Und da habe ich mich dann mit, genau, 13 war ich, habe ich mich beworben. Da bin ich dann aber schnell auch wieder rausgeflogen. Ich glaube, Musti saß in der Jury.
Ja, ich habe es auch aufgeschrieben. Blümchen hat moderiert.
Ja, das fand ich richtig geil. Ich war riesen Blümchen-Fan.
Oh, wirklich?
Mein erstes Konzert.
Die tritt ja jetzt wieder auf. Als Blümchen.
Das ist Wahnsinn. Ja. Und sie ist keinen Tag gealtert. Ja. Ich so, wow.
In der Jury war Musti, Toni Kottura. Der, ja. Wer hat ihn nicht vergessen, den großartigen Toni Kottura von Fun Factory unter anderem.
Ja.
Und Markus Schulze von MTV damals, der Moderator.
Den fand ich so toll. aber ja, Musti hat gesagt, ich habe kein gutes Timing, ich muss da nochmal dran arbeiten.
Ach, ja. Der wird sich heute so einen Arsch beißen.
Ja, da war ich natürlich raus dann.
Hast du den eigentlich mal getroffen seitdem?
habe ich mehrmals.
Aber hast du ihm das nie gesagt?
Und wir begrüßen uns auch, aber wir sprechen nie darüber und ich bin mir gar nicht so sicher, ob der das irgendwie
vergessen hat.
Ja, wahrscheinlich hat er es vergessen. Das war nur meine Welt, in der das irgendwie so unfassbar wichtig war damals. Ja, das war.
Aber du, ich meine, du warst super jung, 13.
Ja.
Das muss doch irgendwie.
Das Aufregendste, was ich jemals gemacht habe, bis dahin, wirklich.
Das muss doch wahnsinnig verstören, also will ich nicht unbedingt sagen gewesen sein, aber es war so eine RTL2-Show und die war so, die haben so versucht, es lief auch nicht so richtig gut, die Sendung.
Es lief nicht so richtig gut und der Künstler, der dann am Ende da rauskam, auch nicht so wirklich, aber also mein Papa hat mich zur Audition gefahren nach Düsseldorf und also ich glaube, ich hatte irgendwie so Panikattacken im Auto oder so und dachte, warum mache ich das? Warum bin ich denn bescheuert? Und dieses Lied, was ich da üben soll, das mag ich überhaupt nicht. Und so, warum, Papa, warum mache ich das nochmal? Der so, ach, gehst mal rein, ganz entspannt, dann guckst du einfach mal und guckst dir das mal an. Ja, guckst dir einfach mal an, wie das ist, so hinterm Fernseher. Und ich so, ja, okay. Und dann bin ich da reingegangen und dann habe ich dieses Lied gesungen, From Sarah with Love.
Oh, wow.
Und das war also ohne Musik, also man hat es einfach nur so Akustik Akustik A Cappella gesungen und dann ja, das war ja schon mal ganz gut. Jetzt wollen wir sehen, wie du dich bewegen kannst. Ich so, oh mein Gott, das hat mir keiner gesagt. Und dann kennt ihr dieses Keep on tracking with me. Das war so ein Hit damals so und dann musste ich dazu tanzen und es war mir so schrecklich peinlich und ich hatte noch nie das Gefühl, dass meine Arme so lang sind und einfach so alleine vor diesen vier Leuten.
Und stand dann auch bei so Medium. War das allein vor der Jury oder waren die anderen Teilnehmer auch?
Allein, bei so Medium lauter Musik, die man so nur so erahnt.
Naja, und dann auch die Schritte sind viel lauter.
Ja,
und so.
Man, sein eigener Atem ist so unfassbar laut. Und es war alles einfach so schrecklich. Ja, und dann gab es so eine Academy und da wurden wir dann richtig, da gab es so eine Choreografin, die hat uns so durch so ein richtiges D-likes Bootcamp dann geschickt, nur ein bisschen softer, ohne Anschreien. Aber das war schon auch diszipliniert, das Ganze. Ja, und da bin ich dann relativ schnell rausgeflogen. Da gab es ein Mädel, die hat echt toll gesungen und da musste ich dann sagen, ja, stimmt, bin ich noch nicht so weit. Und dann dachte ich aber, jetzt brauche ich das aber nicht nochmal machen. Das habe ich ja jetzt mal erlebt und ich merke, ich habe auch nicht so den Kämpfergeist, als dass ich mich auf einmal dann so pushen kann. Mhm. Ich will die beste Sängerin sein. Das habe ich irgendwie die ganze Zeit nicht verspürt. Und es war auch nicht traurig oder so für mich, da rauszugehen, sondern eher wie so ein Forschungsprojekt. Und dann hat mich eine Freundin meiner Mutter 2 Jahre später ohne mich zu fragen, bei Sat.1 Star Search beworben.
Ja, da ging das Forschungsprojekt dann weiter.
Dann schon 2 Jahre.
Aber ich meine, wenn das ohne dich zu fragen, dann hättest du auch sagen können, nee, hab ich keinen Bock
drauf. Ja, ich weiß, aber meine ganze Familie war so, jetzt, du bist jetzt viel besser.
Seid ihr jetzt sicher? Ist die Rache da. Dein Rachemoment ist gekommen.
Jetzt mach das doch, das ist doch toll. Das ist in den Ferien, dann bist du 6 Wochen in Berlin. Das ist doch cool, mach das doch mal. Und so. Und dann habe ich da vorgesungen. Dann hatte ich inzwischen eine riesige Zahnspange. Und dann bin ich dahin und habe 2 Lieder gesungen. Und genau, und die haben mich dann eingeladen. Und dann haben wir hier in Adlershof dann 6 Wochen lang gedreht. Und das war unglaublich gut. Und das war total wichtig.
Ja.
Ich da ganz viele tolle Menschen getroffen habe, die bis heute auch.
Ja, Star Search, falls sich da keiner mehr dran erinnert, das war so eine Sat.1-Casting-Show, riesig groß, lief gar nicht so lang, aber das war so interdisziplinär, also da gab es welche, die gesungen haben, da gab es welche, die Comedy gemacht haben, weiß gar nicht was, Leute, die getanzt haben und so. Und gemodelt, stimmt, genau. Mhm. Und jeder wurde dann, in jeder Kategorie sozusagen, wurde ein Gewinner gekürt. Mhm. Und dann gab es auch Star Search Kids, glaube ich, oder?
Das war eben diese eine Kategorie innerhalb.
Es gab noch diese Kids Kategorie. In der warst du dann sozusagen?
In der war ich dann, genau. Ja. Dann 2 Jahre später. Und da habe ich dann auch 2 Runden habe ich irgendwie geschafft. Und dann bin ich dann rausgeflogen gegen meine heute beste Freundin.
Wirklich?
Ja.
Aber ist das nicht noch manchmal so Thema zwischen euch?
Nee, wirklich nicht. Und es war auch, ganz viele Leute haben mir das erzählt im Nachhinein, als sie das gesehen haben. Da wurde dann ihr Name gerufen, aber wir beiden haben uns angeguckt und sind so in die Arme gefallen und dann so gemeinsam gesprungen.
Ja.
Und das war ganz verrückt, weil ich glaube, viele haben im Nachhinein gesagt so, hey, ich habe das erst gar nicht gerafft, wer hat denn jetzt, warum freut die sich, die ist doch gerade rausgeflogen. So. Aber ich glaube, damals hatten wir schon, also über diese 3 Wochen, das war echt nicht lange zu dem Zeitpunkt, aber so eine enge Connection schon aufgebaut, dass es wirklich Wayne war, wer von uns beiden jetzt irgendwie gewinnt. So, wir wollten einfach einen guten Auftritt machen und haben uns von Herzen für den anderen gefreut, dass das einfach ein geiler Auftritt war. Und ich glaube, ich war auch sehr erleichtert, dass dieser Vergleich endlich irgendwie aufgelöst war, weil eigentlich so von uns heraus wollten wir uns gar nicht irgendwie gegeneinander im K.O.-Verfahren ausstechen. So, ne? Mhm. Aber das gehörte dann irgendwie dazu, zu dem Spiel. Und es war auch nur ein Spiel für mich. Da war ich raus, aber hatte eine Freundin gewonnen.
Also das finde ich jetzt schon sehr bemerkenswert, dass bis jetzt alle Wettbewerbe in deinem Leben irgendwann daran geendet sind, dass du gesagt hast, ich habe gar keinen Bock auf
Wettbewerb. Stimmt.
Ich bin gar nicht so kompetitiv. Ich gehe zwar überall hin zu jedem Wettbewerb,
den ich gucke mir das mal an. So.
Ja, aber ich weiß gar nicht, was ich da soll.
Das stimmt. Oh Gott, ich sollte mal drüber nachdenken.
Das ist ja wahnsinnig sympathisch, aber ich finde das so cool, ehrlich gesagt, weil das gerade mir irgendwie so bewusst wird.
Das ist interessant, dass du das gerade sagst. Okay, ich schreibe mir nochmal auf, sabotiere ich mich selbst.
Oh, nein, auf gar keinen Fall. sehr interessant. Also dann Star Search, da habt ihr irgendwie auch sogar Singles aufgenommen. Ich glaube, auch so eine Coverplatte oder so, wenn ich alles täusche. Mhm,
genau, mit den Liedern, mit denen wir da uns vorgestellt haben. Ich habe damals von Leith Eldin Bilder von dir gesungen.
Nein.
Und da haben wir dann so...
Das war der erste Gast in diesem Podcast.
Wirklich?
Ja. Sein großer Wunsch ist, ein Metal-Album zu machen. Wusstest du das?
Was?
Ja, er will unbedingt mal ein Metal-Album machen, aber ihn lässt natürlich keiner.
Oh nein, das muss er einfach machen.
Ja. Ich habe ihm auch gesagt, er soll anrufen, ich komme sofort für ein Duett vorbei.
Oh mein Gott, ja. Wow. Ich glaube, der kann alles mit seiner Stimme.
Ich glaube auch, das ist echt...
Wow.
Und das ist auch so eine Leve Jung, wie man in Köln so schön sagt.
Wie sagt man?
Eine Leve Jung.
Ach so, oh. Ja, das habe ich, das fühle ich irgendwie. Der überträgt schon so viel Wärme irgendwie in seiner Stimme.
Das stimmt.
Der ist so toll. Ja.
Und dann finde ich sehr interessant. Dann war dieser ganze Fernsehquatsch und so hinter dir. Star Search war auch vorbei. Ist jetzt auch nicht so gewesen, als wenn danach noch irgendwie wahnsinnig viel passiert wäre deswegen oder so. Mhm. Also das war alles entspannt. Und dann hast du so mit 16 mit einer Freundin und deiner Schwester gesagt, so, Leute, fickt euch, wir sind raus. Und seid so, ich glaube, nach dem Kino ins Auto gestiegen und seid nach Paris gefahren.
Ja.
Und weil Paris teuer ist und man auch gar nicht weiß, wo man da wohnen soll, gerade wenn man irgendeine Person mit Führerschein ist, die 2 Minderjährige dabei hat, mit denen sie nicht verwandt ist, wo schläft man? Na klar, auf der Wiese vorm Louvre.
gute Idee.
Ja, gar nicht verdächtig.
Ja, aber das auch nur, weil man echt so schlecht geschlafen hat, wie ich. Wir müssen sagen, in der ersten Nacht haben wir uns eine Jugendherberge gesucht. Ja. Und wir dachten so, ey, gar kein Problem, da gehen wir dann in diese Gemeinschaftszimmer rein. Aber wir fanden das so schrecklich, weil alles nach Fuß gerochen hat. Ja. Und nachts hörst du so alle, also Geräusche, die in deiner Vorstellung irgendwie mal 100 schrecklich sind, ne, wenn du nicht siehst. Ja, und wir haben kaum geschlafen und es war echt irgendwie keimig da. Aber Hauptsache, man hat den Blick aus dem Fenster aufs Moulin Rouge. So, das dachten wir. Und deswegen haben wir auch kaum geschlafen. Deswegen waren wir dann dankbar für so einen kleinen Powernap.
Habt ihr eigentlich irgendwie Bescheid gesagt, dass ihr fahrt? Oder war das wirklich so komplett spontan?
Nee, wir haben schon Bescheid gesagt, aber genau, wir haben Ratatouille im Kino gesehen. Und ja, wir sind alle große Disney-Fans. Ja. Und diese liebevolle Art, die Stadt da darzustellen, wir haben alle gesagt, das kann nicht sein, wir müssen hinfahren. Dann sind wir nach Hause gefahren, haben uns Brote geschmiert und ich glaube, wir haben alles zusammengeworfen und hatten insgesamt 120 Euro. Okay. Genau. Und da haben wir gesagt, mal gucken, wie weit wir kommen. Es war halt super ärgerlich, weil wir in der ersten Nacht im Halteverbot standen und ich glaube, so ein Ticket gekriegt haben für 50 Euro.
Ja, die sind krass.
Oh mein Gott. Und dann haben wir wirklich nur noch trockene Baguettes gefressen und geraucht und einmal uns einen schwarzen Kaffee für 6 Euro geleistet. Und sonst hatten wir aber trotzdem eine richtig, richtig geile Zeit.
Ja, es ist auch eine magische Stadt.
Es ist eine magische Stadt, ja. Wirklich. Und auch dieses Gefühl, ey, krass, meine Freundin Kira, Alter, du hast jetzt einen Führerschein. Wir sind frei. Ja. Wir können jetzt überall hin, ich glaub's nicht. Ja. Und dann kamen wir da so angefahren vor diesem Kreisel am Arc de Triomphe. Der ist sechsspurig. Mhm. Ey, das war der Stress unseres Lebens, weil wir erstmal gucken mussten, wie wir rauskamen. Und jede Runde so, oh, jetzt.
Also ihr habt den Hauptteil eures Paris auf den Hals in diesem Kreisverkehr verbracht.
Ja, wirklich, kann man echt sagen. Wir haben original 4 Stunden hingebraucht und 4 Stunden innerhalb Paris, bis wir zum ersten Mal zum Stehen gekommen sind, weil wir natürlich nicht wussten, wo wir pennen, wo wir uns jetzt überhaupt hinstellen, wo wir hinwollen. Ja. Und wir waren so fertig, aber es war einfach, ja, es war so, 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 so toll. Und das erste Mal das Gefühl zu haben, wir stehen jetzt für uns selbst. Ja, wir machen jetzt, was wir wollen. Ja.
Das ist ja auch, das weiß man, viele Leute aus der Stadt, meine Tochter zum Beispiel wird jetzt 18, die will gar keinen Führerschein machen, weil der das mega egal ist. Ja. Aber man, wenn man nicht so aus der Kleinstadt oder aus dem Dorf kommt, kann man sich gar nicht vorstellen, was Führerschein, also wie gleichbedeutend das mit Freiheit ist. Man glaubt wirklich, man kann jetzt immer alles machen und immer überall hin.
Ja, das stimmt. Ich bin nie auf den Genuss gekommen, weil, Achtung, hier zeichnet sich mein Muster weiter nach. Einmal habe ich eine Fahrstunde genommen. Und das war mir zu kompetitiv.
Ich glaube, am Ende des Podcasts müssen wir doch irgendwie einen neuen Job für dich suchen. Irgendwas, wo auf gar keinen Fall Wettbewerb ist. Weiß nicht. Oh, Keramikerin in der Normandie oder so.
Es gibt so viele andere Gründe, dich herauszufordern als Wettbewerb, finde ich.
Ja, das stimmt. Da hast du recht. Ja. Da hast du recht. Aber ja, also Paris, tolle Stadt. Und es ist ja auch, also es klingt jetzt natürlich so, also für viele Leute klingt es fast so absurd, kommen wir steigen ins Auto, fahren nach Paris, aber Hunsrück da unten, irgendwie Südwestdeutschland, das ist auch keine super lange Strecke. Nö. Also da ist man relativ zügig, das ist so Köln, Berlin ungefähr. Oh, so
ja,
ein Auto, so.
So 4-5 Stunden.
Genau. Ja, und ich fand das auch so cool, dass du deine Schwester, die war 12, glaube ich, zu der Zeit, dass ihr die irgendwie auch mit eingepackt hat. Oh, die hat dann auch die ganze Zeit geraucht. Oder?
Das sage ich nicht. Das sage ich nicht. Aber sehr lustig ist, weil die hat überhaupt kein Sprachtalent. Und die saß vorne und hab so die Karte manövriert. Also ne, kein Google Maps oder so, sondern richtig dieses Geräusch.
Ein guter alter Falkplan.
Ja, wirklich. Und ich so null Orientierung und meine Freundin einfach so mit so einem Herzinfarkt und Tränen und Schweiß läuft an der Stirn runter und meine Schwester hinten war Board-DJ und die sollte dann, ich so, Laura, frag mal den ganz kurz, wo es da lang geht. Und sie so, mach das Fenster runter und sie so, Moncherie. Und ich so, Laura, meinst du Monsieur?
Babys. Und das, was das Ganze noch viel lustiger macht, das Ganze wirklich, können wir an der Stelle auch kurz erwähnen, deine Schwester ist gerade beim Grand Prix,
ja,
wo quasi Menschen aus allen Ländern sich treffen,
ja, die denken bis heute Grand Prix.
Oder beim ESC heißt er mittlerweile.
Oh, sorry.
Aber sie tritt ja auf mit dem Song Sister. Und ja, das ist sehr lustig, sich jetzt noch vorzustellen, wo du das gerade erzählt hast.
Ja, das ist echt ganz lustig. Ich realisiere das auch immer noch nicht so. Gerade auf dem Weg hierher haben wir so eine kleine 90er-Party im Auto gefeiert und NSYNC gehört. Und die ist gerade hier nach Berlin gezogen. Jetzt sehen wir uns auch viel öfter. Und die hat mich hier gerade vorbeigebracht. Ja. Und dann haben wir Backstreet Boys gezockt und so. Und ich so, ach, guck mal hier, Laura. Das Fenster war offen. Ich so, guck mal da, das die 90er Super Show. Oh, lass da unbedingt hin. Die so, oh ja, Bock. Ich so, ja geil, hier, trag gleich mal ein. 18. Mai. Und sie so, ja, genau. Da komme ich auf jeden Fall mit. Das ist ja nur ungefähr der wichtigste Tag meines Lebens. Ich so, oh, das stimmt.
Leute, ich kann leider nicht. Erstens, ich muss mit meiner Schwester zur 90s Party in Berlin.
Ich bin auf Tour und sie tritt am 18. Mai beim Grand Prix auf. Das ist vielleicht keine gute Idee, wenn wir da so.
Vielleicht ist es ja für nächstes Jahr. Dann
für nächstes Jahr, ja, das ist die 90er.
Ich glaube, es werden dieses Jahr noch mehrere 90er Partys sein. Also,
in Berlin.
Da werdet ihr sicherlich noch die Möglichkeit finden,
ja,
da irgendwo hinzugehen. Eine interessante Story habe ich noch gehört, dass du dich bei Beyoncé aufs Konzert gesneakt hast,
ja,
ohne zu zahlen. Ich meine, das ist ja die Definition von reinsneaken. War da deine Schwester auch dabei?
Ja, also es gibt tatsächlich zwei. Also die war auch dabei. Meine Schwester war immer dabei. Ja. Die ist 5 Jahre jünger als ich, aber meine Eltern, die sehr, sehr viel gearbeitet haben und ich relativ jung allein zu Hause war, mit meiner Schwester auch immer so aufpassen musste und schnell diese Rolle übernommen habe, ja, ist, woran wir sehr doll arbeiten, dass wir das heute auch nicht sind und uns viel mehr darauf verlassen können, dass wir eigentlich echt tight sind und echt gute Freunde sind.
Ja.
Manchmal rutscht man noch da so rein.
Na klar.
Aber das war schon immer so, dass sie einfach dabei ist und meine Eltern wussten so, wenn die mit mir ist, dann ist sie safe. Und meine Schwester hatte auch nie so richtig Bock auf Gleichaltrige, die fand das immer geil. Dann mit meinen coolen Freunden, ja, im Auto dann irgendwie, ja, so, ne? Und sie saß dann hinten. Yeah. Das war schon immer so, weil ich habe ganz kurz den Faden verloren.
Ja, das Beyoncé.
Ach so, genau, da war sie auf jeden Fall auch dabei. Und es gibt zwei Konzerte. Bei dem einen Konzert war es so, dass ich meinen Vater sehr lange überredet habe, dass wir in die Festhalle zum Konzert können.
Mhm. Frankfurt.
Da war Laura tatsächlich nicht dabei. Da war sie irgendwie nicht dabei. Weil beim zweiten Mal war sie dabei. Genau, in Frankfurt. Und da habe ich gefragt, ich so, bitte, bitte, Papa, bitte, bitte lass uns blau machen. Weil wenn ich da hingehe, dann muss ich weiter vorne stehen. Sonst sehe ich gar nichts hier, ja, mit meinen 1,60.
Ja.
Und dann ging das irgendwie über Wochen. Und dann so, komm, ja, machen wir, machen wir.
Ja.
Und dann habe ich auch ein Ticket bekommen, unglaublicherweise. Und dann hat er uns sogar hingefahren. Und dann waren wir um 10 Uhr vor dieser Halle. Und dann saßen wir da, zusammen mit sehr vielen anderen. Und ich war sehr schockiert.
Ja.
Also mit der gleichen,
weil du gedacht
Freundin,
hast,
mit der
du bist alleine.
Ja, ich dachte irgendwie, es sind nicht so viele. Du weißt was, war mir zu kompetitiv. Nee, also ich habe es echt durchgezogen. Und ja, da bin ich tatsächlich mal, habe die Gelegenheit beim Schopf gepackt. Habe nämlich so eine Frau gesehen, die mit so einem Korb vor sich, also die hat so einen Korb vor sich hergetragen, ja, und hatte so ganz viele Badges,
okay,
um ihren Hals hängen. Und dann bin ich da so hin und meinte, was ist hier los? Und dann stellte sich raus, dass sie nur Englisch spricht und meinte, sie ist die Fanclubleiterin und sie verkauft Fanclub-Mitgliedschaften. Es sind 100 Fanclub-Mitgliedschaften, die man kaufen kann, aber nur 30 davon werden Backstage geführt, ja, und haben die Chance, die Mädels zu treffen.
Okay, klingt,
oh mein
erstmal
Gott,
wie ein super fishy Angebot.
Es ist
gesagt,
super,
wenn das
assi
jemand vor einer Halle verkauft.
Das geht gar nicht.
Ja.
Aber irgendwie, ja, bin ich dann zu den Mädels zurück und wir waren zu dritt oder zu viert, ja, und haben dann alles zusammengeworfen und ich glaube, wir haben 60 Mark zusammengekriegt.
Ja.
Und genau, 100 sollte das kosten, aber irgendwie, also wirklich für einen Bruchteil des eigentlichen Preises, da habe ich echt gefalscht. Hat sie uns allen eine Fanclub-Mitgliedschaft verkauft. Ach. Der Deal war aber, wir mussten unseren Platz aufgeben, weil um 6 Uhr gab es einen vereinbarten Treffpunkt. Da mussten wir dann hinkommen, da wurden die Namen vorgelesen, okay, und die wurden dann sozusagen mit in die Halle vorbei, ja, an den anderen Leuten gewunken. Und ich so, fuck, was machen wir? Der so, komm, wir machen das jetzt. Wir gehen da einfach hin, scheiß drauf, nehmt eure Sachen mit. Jetzt gehen wir da hin und wir kriegen das irgendwie hin. Und wenn nur einer mitkommt, wir kriegen das hin, dass wir alle da reinkommen. Und ich war so entschlossen. Und dann stehen wir da und unsere Namen waren gleich bei den ersten 10 dabei. Oh mein Gott, es war unfassbar. Ja. Also Beyoncé war damals so mein absoluter Hero, ich konnte es nicht glauben. Und dann wurden wir da echt so durch die vertrackten Gänge so lang geführt und dann so eine Treppe runter und dann standen die drei da, Destiny's Child. Ja. Echt so. Also das war unglaublich für mich. Und dann hat sie dann uns umarmt und ja, ich konnte es nicht glauben. Ich muss mich echt zusammenreißen. Also es war echt toll. Und dann hatten wir richtig geile Plätze.
Also deswegen muss das ja noch D-Mark gewesen, weil D-Mark war ja quasi noch Destiny's Child-Zeit. Ja,
genau.
Und dann zu Euro-Zeiten ist sie dann solo gegangen.
Genau.
Und ja, wow, was für eine Story. Also überhaupt echt Glück gehabt, dass die, ich meine, da hätte ja eigentlich jeder kommen können und sagen, ja, ich brauche für Fanclub-Plätze. Ja,
aber das war wahrscheinlich ganz hilfreich, dass ich irgendwie, weiß nicht, ich glaube 13, 14 Jahre alt war oder so. Genau. Und beim nächsten Mal, das war jetzt vor ein paar Jahren hier in Berlin, da haben wir uns tatsächlich reingesneakt und da kam es dann so, dass wir vor dieser, an so einer VIP-Bühne saßen, wo wir uns irgendwie einfach reinmanövriert haben. Normal, Keine Ahnung wie. Ja. Und ich weiß noch, dass ich mich beim Konzert auf einmal so umgedreht habe und dann so Tina Knowles, die Mutter von Beyoncé, die wirklich genau hinter mir sitzt. Ja. Und ich so, oh mein Gott, Laura, wir sind so frech. Dürfen wir sowas von nicht sein? Und dann kam Beyoncé so an so einer Liane, kam sie dann so, wurde sie dann so rübergetragen auf diese Bühne, die so direkt vor uns war. Und dann war sie so 1 Meter Luftlinie entfernt und ich bin echt wieder so zur 12-Jährigen mutiert. Das ist dann schon beeindruckend.
Dann hast du gerufen, erinnerst du dich noch, wie du mich in Frankfurt umarmt hast?
Oh Gott, ja. Ja, wirklich. It's me.
Genau, it's me. Hier. Kommen wir mal zurück zu deiner Karriere, weg von Beyoncé. Du hast dann Fachabi gemacht, weil du gesagt hast, ich will auch irgendwie noch was Ordentliches in der Tasche haben, also diese totale Gewissensberuhigung für alle Beteiligten. Ja. Aber deine Eltern werden ja wahrscheinlich zum Zeitpunkt sowieso schon gewusst haben, dass die haben wir verloren, die tritt in unsere Fußstapfen. Ja. Das wird eine Musikerin.
Ja. Ja. Ich glaube, das war denen klar. Ich habe ein bisschen länger gebraucht und habe dann wahrscheinlich doch irgendwie Schiss gehabt, dass es vielleicht doch nicht klappt. Jetzt haben so ein paar Sachen schon nicht geklappt und irgendwie sitze ich jetzt hier in diesem Dorf fest und ich will unbedingt auch den Rest der Welt noch sehen und mich fasziniert das, was da passiert im Fernsehen und diese Welt. Und irgendwie dachte ich, wow, da ist so viel. Und ich sehe diese Leidenschaft und das Leuchten bei den Leuten. Und ich muss doch irgendwie, ich kann doch nicht hier auf dem Dorf versauern. So. Ja. Ich muss was tun. Ja.
Und dann dann wurdest du sozusagen entdeckt, quasi, von Peter Hoffmann, der auch vor dir schon Tokyo Hotel entdeckt hat und als der Entdecker von Tokyo Hotel gilt. Und der hat dann gesagt irgendwie, ich finde deine Stimme toll, ich will was mit dir machen. Mhm. Und ihr habt dann tatsächlich auch ein Album zusammen gemacht.
Ja, genau.
So ein englisches Soul-Album.
Ja.
Sehr modern, sehr energetisch, aber sehr soulig auch so. Mhm. Das hieß Faithfully, da waren dann auch so ein paar Singles bei, die gut liefen. Mhm. Little White Lies war, glaube ich, so der Hit des Albums. Mhm. Und dann hast du noch einen Song gemacht für so einen Vox, der auf Vox dann für On-Air-Promo genutzt wurde und so. Der war irgendwie auch noch im Album. Also es lief eigentlich ganz gut. Mhm. Und das ist ja so ein bisschen so der Moment, wo man so denkt, was ist da so in dir vorgegangen? Also hast du da gedacht so, okay, ab jetzt geht's los, jetzt läuft hier der Laden. Mhm. Ich glaube, du hast es sogar in Lüneburg aufgenommen, da hast du dann wahrscheinlich Lüneburg kennengelernt.
Da habe ich das kennengelernt. Also er hat mich damals bei Star Search gesehen mit 15 und wir sind da direkt in Kontakt geblieben. Und über 4 Jahre lang bin ich in all meinen Ferien und verlängerten Wochenenden in den Zug gestiegen und dann nach Lüneburg gefahren, diese 5-6 Stunden. Ah. Und hab ihm gesagt, zeig mir alles, was du kannst. Also ich möchte alles wissen. Wie nimmt man im Studio auf? Wie arbeitet man mit anderen Musikern zusammen? Wir haben verschiedene Genres ausprobiert. Ich habe Songs gesungen, die schon fertig geschrieben waren. Ich durfte mal mit anderen Songwritern zusammenarbeiten. Ich habe zum ersten Mal erlebt, wie das war, dass Songs geschrieben werden. Mhm. Aber ich habe mich immer eher gefühlt wie so ein bisschen wie eine Zuschauerin. Und es hat wirklich so viele Jahre gedauert, bis wir dann irgendwann, bis er mir 3 Songwriter vorgestellt hat aus England, die gerade ein Album gemacht haben von Corinne Bailey Rae, Put Your Records On. Und dieses Album habe ich rauf und runter gehört. Es war für mich ein Dream Come True. Und ich wurde eingeladen, um die Demos einzusingen, also die Songs, die sie gemeinsam geschrieben haben, einfach nur zu vertonen. Und ich war unfassbar aufgeregt und ich habe gedacht, wow, Jenny, jetzt das sing das so gut, wie du kannst, und das ist vielleicht ist es irgendwie eine Chance. Und ich habe mein ganzes Herz da reingelegt und wir haben echt 8 Stunden Demos recorded. Und irgendwann habe ich dann gesehen, dass der Recording-Knopf, also ging aus, der Monitor-Sound ging aus auf meinen Ohren, und ich habe hinter der Glasscheibe gesehen, wie die sich unterhalten und so, und dachte irgendwie, was reden die denn da und so. Und dann ja, komm mal rüber. Dann bin ich rübergegangen und dann, ja, Jenny, also wir finden das irgendwie so toll und wir können uns vorstellen, dass wir mit dir auch echt coole Songs machen könnten. Könntest du dir das vorstellen? Hast du Lust? Wir würden dir das anbieten, mit dir einfach diese 3 Wochen, die du Zeit hast, intensiv daran zu arbeiten. Und ich so, wow. Also ich konnte es nicht glauben. Ich war so glücklich. Und ich muss dazu sagen, ich habe parallel dazu, mein Kumpel Bill ist irgendwie so durchgestartet mit Tokyo Hotel. Ich habe das irgendwie beobachtet. Meine beste Freundin, die ich damals ja da kennengelernt habe, die hatte auch ein Projekt Wagesheim bei der Universal. Und ich habe gesehen, wie alle so aufgestiegen sind und dachte, oh nein, und ich hänge immer noch im Dorf. Und ich wollte doch so unbedingt. Und ich konnte es nicht glauben. Das war so toll. Und dann haben wir echt, es wurden 3 Monate daraus, bin ich dann zwischen England und Lüneburg hin und her gependelt. Und haben das Album dort aufgenommen und geschrieben. Und ja, dann kam ein Song raus. Und ich hätte niemals gedacht, dass das irgendwie im Radio laufen könnte. Ich habe es mir zwar so dolle gewünscht, aber wie so ein Weg, wie das tatsächlich passieren kann. So. Ja, und dann waren wir so 3 Jahre unterwegs. Und da habe ich tatsächlich die erste Zeit gedacht so, wow, das ist wirklich Living the Dream. Das ist mein Tourbus? Okay. Und eine Frau, die so eine Kleiderstange aufzieht und sagt, hier, ich war einkaufen für dich. Was? Und ich war wirklich kurz in diesem Cinderella-Film. Videos wurden gedreht. Ich bin nach London geflogen und wir haben mit einem Riesenteam irgendwie 3 Tage lang mein Musikvideo gedreht. Und es war unfassbar aufregend. Aber irgendwann gab es dann auch so ein Punkt, wo ich dann gemerkt habe, so, das ist so eine künstliche Blase, die wird gerade immer größer und größer, aber ich wachse irgendwie nicht mit. Und ja, es ist im Nachhinein trotzdem so das Beste, was ich mir da rausgezogen habe aus der Zeit.
Ja. Ja. Ich finde es eh interessant, dass du von Königsauern nach Lüneburg gezogen bist. Also du wolltest dich erst ganz langsam an die Stadt gewöhnen. So Babyschritte. Nicht gleich so ganz groß, sondern erstmal 3 Straßen mehr. Und so.
Ja, ja, genau.
Umziehen bist du ja gewöhnt.
Ja, das stimmt. Vielleicht auch deswegen habe ich mich dann auch irgendwann so schwer getan, dann so Orte hinter mir zu lassen. Weil irgendwann habe ich mich dann auch so an Königsau gewöhnt, auch wenn ich das wusste, irgendwie hier bist du nicht alt, aber das Gefühl, da so, jetzt möchte ich mal diese Beständigkeit irgendwie auch, dass mir das erhalten bleibt. Vielleicht bin ich deswegen auch noch immer noch in Lüneburg.
Aber ich finde es ganz interessant, weil dann ist halt, wie gesagt, Peter Hoffmann, Tokyo Hotel, du hast gerade selbst erzählt, irgendwie deine Freunde um dich rum starten plötzlich durch und so, und du hast auch deine Platte, du drehst fette Videos, du hast eine fette Tour, hast irgendwie alles pipapo, eigentlich alle Zutaten für jeden, um so ein bisschen durchzudrehen und zu glauben, jetzt geht's los, das Stardom ist hier, endlich kann ich ernten. Und bei dir war es dann so, dich hat das dann eher so ein bisschen verschreckt und du hast dann irgendwann so auf die Bremse getreten, hast gesagt, gesagt, ich ziehe mich jetzt erstmal hier zurück von diesem ganzen, von diesem Plastik im Grunde genommen. Mhm. Weil das ist irgendwie nicht, das ist nicht das, was ich will. Das ist nicht irgendwie so das, was ich irgendwie brauche.
Ja.
Und bist dann so ganz so, also es hört sich jetzt so an, als wärst du dann in die Berge gezogen, wo keiner lebt oder so. Also bist schon dran geblieben am Thema sozusagen, an Musik dran geblieben. Ich habe dann gelesen, du hast dann irgendwie mit zwei Leuten ein Trio gemacht, seid mal so ein bisschen so in Lüneburg in der Umgebung aufgetreten. Ihr habt dann auch Oerding supported auf Natur. Also du bist quasi immer in Kontakt geblieben mit Musikern, hast auch immer weiter Musik gemacht. Hast dann auch bei verschiedenen Acts Background gesungen. Mhm. Zum Beispiel auch bei Crow, wo du Rola kennengelernt hast, hier bei uns im Podcast auch zuletzt war.
Ja.
Und das finde ich so bemerkenswert, dass man dann wirklich so, dass man sich selber erstmal so zurücknimmt, obwohl man gerade auf so einem Weg nach, also gefühlt nach ganz oben war, dass man selber sagt, nee, lass mal erstmal noch mal einen Schritt zurück und irgendwie alles ganz in Ruhe machen, so wie ich das will sozusagen.
Ja, total. Das hat total lange gedauert. Und was du jetzt erzählt hast, das war...
Ist jetzt sehr komprimiert.
Genau, das ist sehr komprimiert. Aber die erste Zeit war für mich schon so, wow, irgendwie würde ich gern mal keine Musik machen. Ich möchte mal irgendwie... Wie ist denn das? Was geht eigentlich vor in mir? So was, wohin strebt denn mein Inneres überhaupt? Weil gerade so diese Schale außenrum, die ist so gewachsen, aber ich hatte das Gefühl, so einen verunsicherten Kern auch zu haben, weil das natürlich alles so geboostet wird, so deine ganze Präsenz, alles wird noch schöner gemacht, alles wird noch tiefer gemacht, alles wird noch intensiver dargestellt, als es vielleicht eigentlich ist. Und die Wahrheit ist, dass ich 19 Jahre alt war, aus dem Dorf, nämlich Königsau komme und gerade mit der Schule fertig geworden bin und ehrlich gesagt vorher noch nie Geld verdient habe oder irgendwie...
Außer beim Praktikum in der Töpferei Seife?
das war ja ein Schulpraktikum.
Ah ja, okay, stimmt.
irgendwie, das ging mir zu schnell. Ich hatte nicht das Gefühl, das irgendwie wirklich erleben zu können, sondern eher so ein bisschen wie durch einen Bildschirm anzugucken, was da alles passiert, aber so, dass das mit meinem Inneren wirklich so gelockt hat und dass ich dachte so, boah, cool, das habe ich aus mir geschaffen und das, da bin ich so stolz drauf. Ich hatte eher das Gefühl, es sind sehr viele Sachen, die so auf mich drauf gelayert wurden und es war so eine Gesamtkomposition, aber wo war ich da in dem Ganzen? So, da hatte ich keine Antwort zu und deswegen war ich total entschlossen, erstmal, wenn ich die Musik abziehe, wenn ich die Band abziehe, wenn ich das Reisen abziehe, wenn ich einfach mal an einem Ort bin, was passiert denn dann? Was bewegt mich? Was möchte ich gerne machen? Da habe ich gemerkt, ey, ich bin total gerne auf dem Fahrrad unterwegs und interessiere mich auch ein bisschen für Yoga und ich lese eigentlich auch total gerne. Ey, und irgendwie kann ich auch ganz gut kochen. Und so Sachen, die vielleicht eigentlich während eines Studiums passieren, wo du zum ersten Mal alleine wohnst oder so, ne? Und diesen Moment, den gab es nie, weil ich einfach direkt von zu Hause quasi von Hotel zu Hotel gezogen bin. Ja. Also eigentlich ein total künstlicher Zustand. Ja. Und ja, da hatte ich dann so eine ganz kleine Bude mir in Lüneburg genommen und irgendwann bin ich kurz mal noch nach Stockholm gegangen. Ich habe dann zwar, wie du sagst, auch Songs geschrieben, aber wollte die auch erstmal keinem zeigen und hatte auch irgendwie das Gefühl, ich konkurriere so mit mir selbst, weil ich habe jetzt was draußen, was total erfolgreiche, richtig krass ausgecheckte Boys gemacht haben und jetzt komme ich so und bin da noch ganz am Anfang mit dem Finden meiner Worte. Ja. Und das war schon erstmal in so einem ganz komischen Verhältnis. Und deswegen war ich total entschlossen, erstmal diese Steps alle einzeln zu gehen.
Ja.
Okay, ich suche mir jetzt die Jungs zusammen, mit denen ich wirklich Musik machen will.
Ja.
Okay, was sind die Songs, die ich schon immer mal singen möchte? Was sind die Töne, die ich schon immer mal machen wollte? Und dann sind wir los. Und dann haben wir Straßenkonzerte gespielt, dann haben wir in Cafés gespielt, dann durften wir irgendwann die ersten Supports machen und dann waren wir bei Oerding und dann irgendwann bei größeren Konzerten und so wurde das immer so ein bisschen mehr. Ich meine, meine CDs selber finanziert und Freunden gemacht und so. Das war alles, was irgendwie so selbstwirksam sich angefühlt hat, das war richtig. Und das hat letzten Endes dann doch, ich glaube, ich würde sagen, 5, 6 Jahre gedauert.
Ja.
Genau. Und dann so vor 4, 5 Jahren kamen dann die ersten Background-Jobs.
Du hast ja auch mal, also es gibt halt Background, also ihr habt auch zum Beispiel Matthias Schweighöfer supportet auf seiner Tour. Es gibt auch so Background-Jobs, die ganz bekannt sind von dir, Crow, Lena und so. Aber du hast auch mal bei Mando Diao Background gesungen, was ja auch abgefahren ist.
Abgefahren, das war dann, also es gab dann ja diese krasse Popzeit bei mir, dann habe ich mich total in R&B und diese urbane Welt verliebt. Ja. Und irgendwann habe ich dann Gitarrenmusik für mich entdeckt und auch so Indie-Pop einfach total abgefeiert. Ja. Und auch dieses Britpop, diesen Sound und melodiös, aber trotzdem mit so einer live rohen Energie. Und da habe ich alle Mando Diao Alben hintereinander weggezockt und war unfassbar großer Fan. Bin zu Konzerten gefahren und habe mich auch da bei Rock am Ring durch diese, als sie da gespielt haben vor, ich weiß gar nicht, wann das war, da war ich irgendwie 21 oder so, da hatte ich ein ganz normales Ticket, aber ich habe es irgendwie geschafft, mich mit meiner Freundin an den Zirkus vorbei zu sneaken und habe dann das Konzert auf der Bühne angeschaut. Also da gibt es auch diese Balkone an der Seite auf der Bühne. Ja. Und da habe ich diese Band gesehen und habe deren Monitor-Sound gehört. Ja. Und da kam eine Kraft und eine Wucht raus. Es hat mir so die Schuhe ausgezogen. Und ich dachte, mein Gott, das ist das, was ich brauche. Ich muss jetzt was fühlen. So, ich brauche das Gefühl von so einem Release, weißt du? Ich habe mich so angestrengt, ich war so ehrgeizig, ich wollte, dass alles perfekt ist bei mir. Und irgendwie, als ich diese Musik entdeckt habe, hatte ich das Gefühl, boah, ich kann das alles wegschmeißen, ne? Ich brauche das nicht, was für ein Quatsch. Und dieses Gefühl hatte ich und dachte so, ich will unbedingt mal mit dem Musik machen. Und ob du es mir glaubst oder nicht, es dauerte keine 3 Monate, da werde ich auf einmal gefragt, ob ich da mitsingen will, so. Unfassbar. Ja, so kein, also so, ich glaube nicht an Zufälle. Und das war echt so ein Moment, wo ich dachte, ich wollte das so sehr und ich war perfekt für den Job. Ja. Die waren auf Tour, deren Background-Sängerin, die dabei war, hat sich mittendrin einfach entschieden, so, ich möchte nach Hause.
Nachdem sie den Drohbrief von dir bekommen hat, den anonymen.
Mein Voodoo ist angekommen. Leider, um Gottes Willen.
Fahr besser nicht mehr mit auf Tour.
nein, überhaupt nicht. Gar keine Bad Energies. Es war einfach nur so, die Begründung war, ich möchte einfach nach Hause fahren. Und das war eine Europatour. Und dann bin ich nach Belgien geflogen. 2 Tage später, nachdem ich das erfahren habe, ich kannte natürlich alle Songs und so. Ja. Dann bin ich da eingestiegen, also auf den Bus zu. Und dann ging die Tür auf und dann kamen die beiden Frontmänner so raus, so unglaublich schön mit Wind im Haar. Und hinter ihnen der glänzende Tourbus und dann, you must be Jenny. Ich so, ja. Dann bin ich da eingestiegen und dann sind wir losgefahren. Wow. Cool.
Na, super.
Wow, das war so gut. Und da hatte ich richtig, richtig Bock drauf, weil ich so gemerkt habe, okay, das sind Leute, die machen, was sie wollen und machen da ihren Vibe und ich kann mich irgendwie dazu docken und das, was ich empfinde, was irgendwie vielleicht fehlt oder was ich ergänzen kann oder unterstützen kann, ohne selber diesen Druck zu verspüren, so an der Front zu sein. Ich weiß ungefähr, wie es ist, davon an der Front zu sein, aber wie kann ich das vielleicht auch supporten, so von außen? Und das hat mich so dolle gereizt, hat mir so Spaß gemacht. Und dann kam der Ball so langsam ins Rollen. Ne? Ja.
Ich habe auch natürlich wieder massiv überzogen diesen Podcast, aber das macht ja nichts.
Ich habe ja wohl dann überzogen.
Nein, du hast überhaupt nicht überzogen. Das ist ja nur, weil ich immer alles wissen will. Dann warst du mit denen auf Tour. Dann du hast auch in der Zeit tatsächlich auch öfters, also du hast auch quasi an deinen Songwriting-Skills gearbeitet. Hast auch öfter für andere Künstler geschrieben. Ich habe gelesen, dass du für La Fee geschrieben. Du hast irgendwie, achso, Entschuldigung, natürlich nicht. aber du hast auch für Gil geschrieben oder mit ihm zusammen irgendwie vor ein paar Jahren noch an einer Nummer von ihm. Und also hast tatsächlich so auch einfach gesagt, man muss ja nicht immer auf der Bühne stehen, um Musik zu machen, sondern es gibt so viele Felder, in denen man sich da betätigen kann und kreativ sein kann und hast dich da wirklich ausgetobt und alles irgendwie ausprobiert und alles irgendwie mitgemacht, was ich extrem toll finde, weil das natürlich einen dann zum Künstler macht. Und dann kommen wir, ich versuche jetzt eine Brücke ins Jetzt zu schlagen, denn dann hast du irgendwann gesagt, nachdem dir auch mehrere Leute dazu geraten haben, wie du mal im Interview erzählt hast, hast du gesagt, okay, dann mache ich jetzt mal was auf Deutsch. Probiere ich jetzt mal aus, mache ich jetzt mal einen deutschen Song.
Ja.
Und damit sind wir beim jetzigen Album gelandet. Ja. Halb 4 heißt das.
Genau.
Und wie war das für dich, Deutsch zu schreiben, Deutsch zu singen? Ist ja schon eine Umgewöhnung.
Ist eine große Umgewöhnung. Ich habe irgendwann gab es ein Songwriting-Camp und da ging es darum, für eine deutsche Künstlerin Lieder zu schreiben. Und ich wurde in ein Team zusammen gesteckt mit meinem heute sehr, sehr guten Freund Nisse, der ja auch schon hier war. Und mit Nisse habe ich einen deutschen Song zum ersten Mal geschrieben. Also in einem Genre, das ich mir für mich selber jetzt nicht so vorstellen kann, aber ich dachte so, wow, beim Demo einsingen, okay, so ist so, aha, so, aha. Und Nisse fand das so krass. Und der war der Erste, der gesagt hat, boah, Jenny, ey, da musst du eigentlich mal ein bisschen, da musst du eigentlich mal weitersuchen, oder? Dann merkst du doch, da ist doch irgendwie, da ist doch was da, so, ne? Mhm. Ich so, ja, das stimmt, das fühlt sich schon irgendwie krass an. Und dann hat Nisse sein erstes Album August aufgenommen in Berlin und hat mich dazu eingeladen, in seiner Albumproduktion so Stimmen einzusingen. Ja. Und teilweise sind das so orchestrale Chor-Arrangements gewesen, manchmal auch so Pop-Harmonien, Terzen und in Songs wie Sonne von Nisse, was ich total liebe, da oktaviere ich ihn durchgehend, vom ersten Ton bis zum letzten. Ja. Und ich liebe Nisses Texte und ich liebe Nisses Musik. Und für mich war ich zum ersten Mal unter Kopfhörern ganz nah am Mikrofon, in einer Stimmlage, in einer musikalischen Umgebung, in einem Gefühl, wo ich dachte, okay, wow, das ist ja, das ist so krass, das ist so, so nah und so fühlt sich so intensiv an und ist gerade so weit weg vom Performen. Mhm. Und Performen war ja bis Mitte 20 für mich so das, mein Antrieb, ne? Ich wollte irgendwie Menschen unterhalten und lange laute Noten singen und sie beeindrucken mit meinem Stimmumfang und oder sie zum Tanzen auffordern, performen.
Quasi das, was du an der Karaoke-Box im Hof in den Philippinen
gemacht
hast. Ja,
was
ich
irgendwie so mit aufgesaugt habe und was meine Mama ja auch schon immer gemacht hat, genau, auch für die Leute, bis sie auf den Tischen standen, so. Aber das war eben auch so ein Punkt, wo ich dann irgendwann eben auch in den englischen Sachen gegen diese Mauer gestoßen bin, wo ich auch zu dir meinte, der Kern war noch nicht gefestigt. Ja. Aber da hatte ich das Gefühl, wow, da gehe ich ganz tief mit mir in Verbindung. Und da war ich so 4 Tage bei ihm im Studio und hatte jeden Tag dieses Gefühl, das ist ja echt krass. Und das hat mich so berührt, dass ich dachte, ey, auch wenn das vielleicht noch sehr naiv ist und es für mich noch sich irgendwie schwierig und wie nackig machen anfühlt, aber fang doch einfach mal an. Und dann habe ich dieses so ein kleines Buch mitgenommen, wie du das da hast, und dann war ich auf meinen Touren unterwegs im Background und so weiter. Und aber alles, was ich dann so unterwegs erlebt habe, habe ich einfach mal eins zu eins versucht, wie ein Tagebuch so zu übertragen, wie ich es erlebe. Und daraufhin Songs zu formen und nicht von dieser anderen Warte Melodie, Gesang auszukommen, sondern wirklich von den Worten auszugehen. Ja. Und das war ein unglaublich schönes Erlebnis.
Und so ist das, so ist dann das Album langsam entstanden, die Idee entstanden,
ein deutsches Album zu machen, ja.
Bevor wir jetzt noch kurz, ich wollte noch was zu dem Album sagen, aber weil es gerade so schön passt, du hast nämlich gerade erzählt, dass du bei Nisse, der ja wirklich auch ein super Typ ist, toller Sänger, toller Künstler, toller Mensch, das war auch ein super Gespräch hier mit dem, der hat uns Fragen für dich geschickt.
Was?
Was?
Oh, ist das schön.
Und weil wir haben ja nämlich immer Fragen von außen, wo irgendwie Wegbegleiter oder Freunde unsere Gäste im Studio Fragen für unsere Gäste schicken.
Oh, das ist aber richtig schön.
Und Nisse hat uns die Fragen für dich geschickt und 3 Fragen hat er geschickt. Interessanterweise scheint er davon auszugehen, dass unser Kurzzeitgedächtnis sehr, sehr schlecht funktioniert. Dazu gleich mehr. Aber wir hören uns direkt mal die erste Frage von ihm an. Und hier ist die erste Frage von Nisse an dich.
Hallo liebe Jenny, hier ist Nisse. Ich würde sehr gerne von dir wissen, welcher weibliche Disney-Charakter ist dein Liebster und warum?
Du hast auch eben erzählt, dass du in diesem Disney-Film Ratatouille erwähnt. Ja. Wer ist es denn?
Pocahontas.
Pocahontas?
Ja, ich liebe Pocahontas. Ich musste kurz überlegen, ob Mulan oder Pocahontas. Aber ich glaube, am Ende ist es Pocahontas, die mich am... Danke, Nisse, für die Frage. Ich bin so glücklich, dass ich über Pocahontas reden darf. aber die Erdverbundenheit, die Liebe und den Respekt gegenüber der Natur, gegenüber der eigenen Traditionen und die für sich in seinem Innersten zu wahren. Und auch diese, sie ist die erste Disney-Prinzessin, die mit diesem Bild so Schluss gemacht hat, dass am Ende der Prinz und die Prinzessin unbedingt zusammenkommen müssen, sonst ist es kein Happy End. Und sie hat John Smith tatsächlich gehen lassen, Und hatte eben diese große Integrität für sich zu wissen, ich gehöre hierhin und das ist meine Verantwortung, das ist meine Geschichte, das ist mein Stamm und ich entscheide mich dafür. Und nicht gegen die Liebe, aber dass mein Happy End ist, wenn ich weiß, wer ich bin und ich fühle das gerade ganz dolle. Und dafür liebe ich Pocahontas so dolle.
Ist ja auch, wenn man aus Königsau kommt, dann kann man sich auch ein bisschen fühlen mit Pocahontas. Der Hund zurück als deutsches Native-Gebiet. Ja. Dann kommen wir zur nächsten Frage von Nisse und dann wird vielleicht klar, was ich auch mit dieser Kurzzeitgedächtnisanmerkung meinte.
Hallo liebe Jenny, hier ist Nisse. Ich würde sehr gerne einmal wissen, welches Lied ist in deinem Leben das Allerwichtigste und warum?
Oh.
Also bei mir ist es jede Stunde ein anderes, so in etwa.
Ja.
Es gibt so viele Lieder, die ich abgöttisch liebe.
Was kommt dir so als erstes in den Sinn?
Also ich glaube, eines der wichtigsten Lieder meines Lebens ist Smells Like Teen Spirit.
Ja.
Weil mich das damals, als das rauskam, habe ich gedacht, was ist denn jetzt los?
Ja.
Also so, wow, das geht auch. Das
ja.
kann irgendwie, das wow, kann laut ja. sein und das, ich kann mich davon ernst genommen fühlen und ich kann trotzdem irgendwie alles spüren, was ich in mir habe, von dem ich gar nicht weiß, wohin damit und gar nicht wow. so genau weiß, was es ist. Das war, als ich das erste Mal gehört habe, war das so, glaube ich, das, was ich gefühlt habe. Mhm. So mit 14 oder weiß nicht, wie alt ich da war. Und deswegen ist das sicherlich eines der Lieder, die mir da sofort einfallen.
Oh, wow. Schön. Wow, auch eine richtig tolle Antwort. Aber ich fühle das total, dieses mit jeder Stunde sich verändern. Also es ist irgendwie eine Guilty Pleasure auf jeden Fall, aber es ist auch eins der Lieder, das ich am meisten gehört habe in meinem Leben und es hat trotzdem jedes Mal was mit mir gemacht. Es ist kein cooles Lied oder so, aber darum geht es auch gar nicht in der Frage. Aber es ist ein Lied, was meine Mutter jeden Abend gesungen hat, um ihr Konzert zu beenden und das ist Simply the Best von Tina Turner. Und das hatte so eine Kraft, wenn meine Mutter das gesungen hat. Und so, da war so viel Liebe drin. Und das irgendwie, also jedes Mal, wenn ich das im Radio höre oder so, kriege ich sofort Gänsehaut und habe ganz viel, fühle mich ganz, ganz doll verbunden mit ihr. Und
klar.
Ich glaube das The Verve, Bittersweet Symphony. Ja, weil ich glaube, da, als ich das zum ersten Mal gesehen habe und gehört habe in dem Film Eiskalte Engel, habe ich zum ersten Mal in meinem Leben sowas wie Kontakt zu meiner Traurigkeit auch so aufnehmen können.
Ja.
So mit der Nummer.
Ja.
So die beiden auf jeden Fall.
Mhm.
Ja, liebe ich bis heute. Wow.
Auch ich finde es auch gar nicht so ein Guilty. Ich finde sowieso, es gibt eigentlich keine Guilty Pleasures, weil es gibt so viele tolle Songs.
Ja, wofür denn auch Guilty, allen, ne?
Ja, eben.
Ja, ich habe schon gesagt, dass ich Blümchen-Fan war.
Musikrichtungen und Stilen und so. Ich liebe zum Beispiel auch Vamos a la Playa extrem. Ich verbinde das natürlich mit Kindheit am Strand und so.
Oh, schön.
Aber auch, weil es einfach so ein genialer Song ist.
Also ja, ist
so,
es.
Wenn man hört den und denkt irgendwie so, genial. Deswegen, also da bin ich gar nicht.
Da ist schon Strand drin, ne?
Genau, da ist schon total Strand drin. Wir haben jetzt noch eine Frage und auch hier glaubt Nisse, dass wir alle sehr schlecht zuhören oder uns Dinge sehr schlecht merken. Und das hört man auch wieder am Anfang der Frage.
Ach so.
Hallo liebe Jenny, hier ist Nisse. Ich habe eine etwas speziellere Frage und da kannst du dir auch gern mal 2 Sekunden Zeit nehmen. Ich hoffe, Nils verzeiht mir das. Und zwar von deinem Album Halb 4, von all den Songs, die da drauf sind. Wenn jetzt jemand zu dir kommen würde, dein Lieblingsregisseur, und würde dich fragen, zu welchem Lied würdest du gerne einen Film drehen lassen? Welcher Song wäre das und warum?
Erstmal danke an Nisse für die Fragen.
Danke, Hammer Nisse.
Sehr schön. Und er hat ja gesagt, ich darf dir 2 Sekunden Zeit geben, dir deine Antwort zu überlegen.
Also es gibt auf jeden Fall... Ich glaube, ich weiß es. Genau, also es gibt ein Lied auf dem Album, das Schwach heißt und ist für mich eine Erinnerung daran, dass Schwäche zeigen, was ganz, 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 ganz Starkes ist. Und ich glaube, ich würde gerne über Schwach einen Film machen lassen. Ich wüsste nicht, wie die Story oder so dahinter aussieht, aber es ist auf jeden Fall jemand, der seinen Perfektionismus endlich gehen lassen kann und der durch diese inneren Mauern bricht, weil es mir auch so ein großes Bedürfnis ist und ich versuche immer wieder dagegen anzugehen, die Fassaden wirklich fallen zu lassen und wirklich zuzulassen, mich in meinem Kern so zu zeigen und das auch in meiner Unsicherheit oder im Zweifel und da, wo ich mich nicht selbstbewusst und tough und stark und lustig und überlegen fühle, sondern eben auch da, wo ich wo ich mich unsicher fühle und vielleicht noch nicht so überzeugt, denn darüber dreht keiner Filme, weißt du? Dieser Moment, wo wirklich kurz mal nicht klar ist, wo es hingeht als nächstes und was, weil wir wollen immer diese Entwicklung sehen, dieses Happy End, dieses und was ist denn dann aus dir geworden? Aber weißt du, der Moment, wo man im Kokon feststeckt, so, wie geht's den Leuten denn da? Und ich glaube, da gibt so viele Menschen, die das sehr interessiert und auch inspiriert zu fühlen, dass wir alle Momente haben, in denen wir so feststecken und dass manchmal sich diese Schwäche eingestehen, diese Erlösung ist aus dem Kokon.
Ja, das stimmt.
Ja, vielleicht das wäre so ein Film. Das wäre ein Naturfilm.
Ja. Zweieinhalb Stunden nur Tier-Doku. im Kokon feststeckende Schmetterling. es ist sowieso, ich finde, ein sehr gelungenes Album. Ich habe das gerne gehört. Ich finde das sehr sphärisch. Ich habe mich manchmal sogar an Beirut erinnert gefühlt, weil das auch sehr viel mit so ganz schönen Bläsern, mit so einer ganz schönen Trompete spielt, die da immer mal wieder aufkreuzt in den Liedern und so ein bisschen alles so aus so einem üblichen Gefühl zieht oder so. Das finde ich wahnsinnig schlau und ganz, ganz toll komponiert. Ich habe tatsächlich auch schon ein Lieblingslied auf der Platte, ja. Das ist wahrscheinlich, wie gesagt, weil ich das so ganz gut nachvollziehen kann, auf dem Land aufzuwachsen. Das ist nämlich Hier zu sein.
Wirklich?
Ja, so ein Country-Song eigentlich im weitesten Sinne. Und der so ein bisschen vom Leben auf dem Land erzählt. Und den fand ich aber, der hat mir einerseits gefallen, weil es eine Thematik ist, die ich irgendwie, wo ich gedacht habe, so, ich glaube, da habe ich noch nie ein Lied drüber gehört, über Leben auf dem Land sozusagen und irgendwie zurückzukommen aufs Land. Und weil der ist auch so ein bisschen abtempig und der hat aber auch eben so einen tollen Bläsersatz. Und den fand ich ganz, ganz, also der ist mir sehr ans Herz gegangen. Den fand ich echt sehr schön.
Wirklich? Vielen Dank. Weißt du was, bei diesem Lied habe ich so unglaublich lange überlegt, ob ich den noch drauf passe.
Der ist auch ein bisschen anders als alle anderen.
Der ist sehr odd, so, ne? Im Verhältnis. Aber ich dachte, das macht komplettiert auch so diese Reise. Dieses vielleicht vom dunkel, diffusen, in sphärischen, so in sowas ganz Bodenständiges, Helles und ey, ich bin da und es ist mega schön und ich feiere das gerade. Und ich glaube, dass mir das viel, viel schwerer fällt, als traurig und nachdenklich
wahrscheinlich
zu sein.
Und das finde ich so interessant, der ist ja sehr, der ist sehr positiv und der ist sehr, ich komme nach Hause, aber da steckt ja oftmals auch so eine große Traurigkeit drin. Mhm. Nach Hause kommen ist ja auch immer traurig. Also so sehr man sich freut, ist es aber natürlich auch immer mit Erinnerungen verbunden und mit Sachen, an die man sich vielleicht auch gar nicht erinnern will denen man dann ausgesetzt ist sozusagen. Und das steckt da irgendwie alles mit drin. Das fand ich irgendwie, das hat mir gut gefallen. Ich bin sowieso in letzter Zeit, hänge ich so sehr fest auf Popsongs, die fröhlich klingen, aber eigentlich traurig sind. Es gibt zum Beispiel dieses schöne, diesen Riesenhit von Hall & Oates, She's Gone. Und das ist eines meiner absoluten Lieblingslieder. Das ist aber, wenn man sich das anhört, ist das ist eine so fröhliche Komposition. Die ist richtig, die klingt richtig so nach, am Anfang so eine ganz weiche Slide-Gitarre, so eine Orgel, alles sehr durig. Mhm. Man hat so das Gefühl, wenn man jetzt keinen Text hätte, wäre das ein Lied über den Sonnenaufgang.
Ah, ja.
Und dann singt er aber so, ja, alle sagen mir, ich soll mal klarkommen, sie ist weg und ich muss damit fertig werden. Und so, das ist dann der Text.
Ja.
Und das mag ich wahnsinnig
dieses
gerne.
Dieses Bittersüße.
Diese Diskrepanz irgendwie.
Das sind die Lieder, die ich am meisten Liebe,
ja,
die immer so ein bisschen Schmerz, bisschen Salz im Zucker, ein bisschen Schatten an diesem hellen blauen Tag, mal so eine Wolke.
Genau.
Ja, das
habe ich auch in Hier zu sein gefunden.
Cool.
Und damit kommen wir zur letzten Rubrik in diesem Podcast. Das geht immer relativ schnell, das nennt sich Skipper. Und da erzähle ich unseren Gästen immer, ich zähle einfach Songs auf, Songtitel. Und dann sagst du mir entweder, ob du was damit anfangen kannst oder nicht. Und wenn nicht, dann kommt einfach direkt der nächste. Wir gehen jetzt einfach ein paar Songtitel durch. Ob die dir was bedeuten, ob du damit was anfangen kannst, ob du das gut findest, ob du das kacke findest. Mhm. Da habe ich als erstes Bob Dylan mit Day of the Locust, weil ich habe in deinem Instagram-Account gesehen, dass du irgendwann mal so einen Screenshot von so einem Bob Dylan, ich weiß nicht mehr, welcher Song es war, aber von so einer Bob Dylan-Platte gepostet hast und gesagt hast, er ist einfach der Größte.
Der ist ein krasser Typ auf jeden Fall. Sag nochmal die Nummer.
Day of the Locust.
Wow.
Ist auch ein schönes Lied. Also ist, glaube ich, wahrscheinlich nicht eines seiner bekanntesten, aber nee. Da geht es so ein bisschen um nach Hause kommen und irgendwie
Schulabschluss und raus in die Schirm. Welt und so.
Ist auf jeden Fall, muss man mal hören. Dann habe ich als nächstes Patti Smith. Because the Night ist natürlich ihr größter Hit.
Ja, ich glaube, da hat sich was verselbstständigt, was sie selber nicht erwartet hat, weil sie einfach so viel kryptischer war, als wahrscheinlich diese zugängliche Popnummer, ja. die man ihr ja quasi sehr dolle empfohlen hat. Ja. Und das hat sie gemacht und das macht dieses Spannungsfeld so weil es hat ihre tiefen Dimensionen, aber es hat diese klare, vertikale, ich bin ein Popsong Energie und dieses Spannungsfeld, das macht, glaube ich, diesen Impact und der macht jedes Mal was mit mir. Ich sitze im Auto und möchte Sachen. Nein, ich sag's nicht laut. Ich möchte mich auf jeden Fall
übers
befreien.
Feld fahren, sozusagen. dann habe ich natürlich Prince mit Raspberry Beret. Das ist mein Lieblings-Prince-Album übrigens, Around the World.
Ja?
In a Day.
Scheiße, ich bin so richtig uninformiert.
Da macht ja nichts.
Ich bin dann eher die.
Kennst du Raspberry Beret? Sagt er so. Das ist ein Popsong von ihm. She wore Raspberry Beret. The kind you find in a secondhand store.
Lustig, was der darüber schreibt er einen Song, ja? Mein Lieblingssong von ihm ist I Wanna Be Your Lover.
Ja, auch ein super Album.
Unfassbar.
Ich liebe dieses Album. Ja. Das ist echt Hammer.
Diese groovy.
Naja, total. Da ist auch Bambi auf dem gleichen Album drauf, was eine total krasse Rocknummer von ihm ist. So super.
Aber da hat er eh keine Limitierungen.
Das stimmt.
Das muss man erstmal schaffen.
Aber ich finde, das finde ich immer interessant, wenn ich Prince höre. Mein Eindruck von Prince ist immer, dass der genial war, steht völlig außer Frage. Da sind wir uns alle einig. Aber ich glaube, das Besondere an Prince war immer, dass der super schnell das Interesse an seinen eigenen Songs verloren hat. Weil viele seiner größten Hits auch sind überhaupt nicht zu Ende komponiert. Die hören einfach so, also zum Beispiel, wenn man an Get Up denkt, ne? Get Up, 21, Position, you wanna stand. Du musst dir das nochmal anhören. Das hört sich an, als wäre er so gegangen und der Rest der Band denkt irgendwie so, ja, okay, also ich spiele jetzt hier noch den Akkord und dann würde ich auch aufhören. Ja, so etwa klingt es.
Und genauso klingt I Wanna Be Your Lover. Na. Da kommt auf einmal dieser Instrumentalpart und er kommt nie mehr zurück in die Nummer. Ja. Die Band spielt so weiter und er war so, Mic drop, ciao. Ja, im Raum nebenan.
Das finde ich irgendwie so
Hendrix-mäßig auf einmal die nächste Nummer angefangen. Ja, das stimmt.
Dann How Sweet It Is von Marvin Gaye. Oh. Ich habe gedacht, mal ein bisschen Classic Soul noch reinbringen.
Auf jeden Fall. Ja. Ich will mich in alles reinlegen, was er vertont und mich damit zudecken. Und das liegt auch daran, dass meine Eltern natürlich
die haben wahrscheinlich viel Marvin Gaye
genau gehört, sowas gehört haben, ja. Auf jeden Fall.
Diana Ross, The Boss.
Oh.
Das ist so späte Disco-Phase, also auch wo dann nachher das
Soll Album mit Nile Rodgers kam. Ich bin nie reingekommen bei Diana Ross.
Wirklich nicht. Aber auch so Upside Down, I'm Coming Out und so.
Ja, das waren die Kompositionen und das war nicht sie, das, was mich gepackt hat. Ich hatte immer das Gefühl, ich werd nicht warm mit diesem Sound, mit dieser Stimmfarbe. Das ist manchmal so, ne?
Also, die war ja auch immer, man kann eher durchaus, ich weiß nicht, ob man sie ihr vorwerfen kann, aber man kann schon sagen, dass sie immer relativ berechnend war, was ihre Karriere betrifft. Und immer sehr klar war.
Nie losgelassen.
Genau. Aber also, auch einer der ersten großen, selbstbestimmten Popstars.
Natürlich, wofür sie steht, das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Aber irgendwie ist es so, der Stimmsound, ich weiß, ich stehe auf Stimmen wie Arethas, die aus dem Bauch singen, so, ne, unkontrolliert, da darf auch mal einer daneben semmeln, so, ne, das holt mich ab.
Ja, unkontrolliert war Diana Ross wirklich nie, das muss man wirklich sagen. Das ist eine Attribut, das nicht sehr passt. Es gibt auch diese schöne Geschichte zu I'm Coming Out, was eines meiner absoluten Lieblingslieder ist. Und das hat ja Nile Rodgers produziert, der hat ja dieses ganze Album damals produziert, Upside Down, die ganzen Hits, die man so von ihr kennt, ist alles Nile Rodgers von Chic. Und dann war das Album fertig und dann hat Diana Ross gesagt, was ist das denn für eine Scheiße? Das ist ja totaler Rotz. Und Nile Rodgers so, was? Das ist total geil. Und sie so, nee, sorry, gib mir bitte die Bänder, ich muss nochmal ins Studio mit einem neuen Mischer, fick dich und so. Und dann ist sie ins Studio gegangen, hat das ganze Album nochmal neu gemischt, neu gemastert, ganz viel verändert, Chöre rausgeschmissen und so weiter und so fort, andere Chöre neu eingesungen und hat es dann erst veröffentlicht.
Wow.
Weil sie mit seiner Arbeit super unzufrieden war. Und dann gibt's aber die schöne Geschichte zu I'm Coming Out, da ist ja so dieses ganz tolle Trompetensolo. Mhm. Und das Trompetensolo, das alle Leute kennen von I'm Coming Out, ist das Falsche. Weil Diana Ross Ross hatte nämlich diese Bänder und ihr Mischer hat dann so geguckt und dann steht so bei dem Part, wo das Trompetensolo kommt, waren dann irgendwie 20 Spuren. Das Trompetensolo wurde von Miko gespielt, das war damals so ein Studiotrompeter, der war dafür bekannt, dass er in den 70ern alle möglichen Science-Fiction-Soundtracks als Disco-Version gemacht hat, so Star Wars-Disco-Versionen. Ah, so. Ja, solche nerdy Sachen hat der gemacht. Der ist dann ins Studio zu Nile Rodgers und hat so ein Trompetensolo gespielt und die beiden Jungs haben so abgehangen, beides Vollblutmusiker und jeder Take war scheiße. Immer so, er hat immer einen Take gemacht, ja, ist nicht so gut, ja, mach noch mal einen. Und dann hat er wieder einen gemacht und dann irgendwie 20 Takes. Und dann haben sie gesagt, boah, ja, die haben alle was Gutes, aber keiner ist perfekt. Und dann hat Nile Rodgers gesagt, warte mal. Und hat dann zusammengeschnibbelt aus diesen 20 Takes ein Solo gemacht.
Oh mein Gott.
Und dann haben die beiden das gehört und gesagt, boah, das ist das Allergeilste, was wir jemals gemacht haben. Hammer, geil, sofort drauf. So, und dann hat er es aufs Band gemacht, hat dann natürlich die Trompetenspuren immer noch benannt und nummeriert gehabt und so. Oh, und dann ging das zu Diana Ross und ihrem Mischer und der sieht dann diese Spuren und denkt so, naja, Spur 1, das wird wahrscheinlich das Beste sein. Hat dann einfach das erstbeste Trompetensolo in ganzer Länge auf dem Song gelassen. Und Nile Rodgers, als gehört hat, ist durchgedreht. Hat gesagt, das ist doch nicht das Solo. Und Miko, dieser Trompeter auch. Und deswegen hat man quasi all die Jahre immer das falsche Trompetensolo gehört.
Nein, das glaube ich nicht.
Die Platte ist aber, ich glaube, letztes Jahr wieder veröffentlicht worden im Nile Rodgers Mix. Und da hört man das erste Mal das originale Trompetensolo.
Ey, wer weiß, vielleicht war das Fünkchen Unkontrolliertheit und Unvorhersehbarkeit. Ne? Das sind dann doch so die kleinen Fehler, die es lebendig machen, ne?
Genau.
Ja.
Ich habe noch einen Beatles-Song und zwar Blackbird. Ich liebe die Beatles und ich finde die so wichtig.
Ganz, 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 ganz großartig.
Mhm. Wow. Du spielst ja auch Gitarre.
Ja, sehr schlecht. Sehr schlecht. Also ich spiele eine solide Wandergitarre.
Ja,
aber wenn es dann in Pickings geht wie in Blackbird, dann habe ich nach 3 Sekunden Knoten in den Fingern und überlasse das Menschen, die mehr filigran picken können. Aber wow.
Und dann habe ich noch einen Song, ich habe mir extra einen ausgesucht aus dem Jahr 99, weil du da 12 warst und habe ich gedacht, was gefällt einem als 12-Jährige. Damals in den Charts war Christina Aguilera mit Genie in a Bottle.
Yes.
Wurde sozusagen als Anti-Britney positioniert. Britney war ja damals auch mit Baby
Obwohl
One
die
More
ziemlich
Time.
Ähnlich waren, ne?
Naja, aber sie war halt so ein bisschen assi. Eigentlich ja, war
ein bisschen
Aguilera
more
so die
sassy. Ja, voll. Genie in a Bottle, ja, ich bin immer wieder erstaunt, wenn man die Songs dann so 20 Jahre später hört und denkt so, wow, das war ja ganz schön sexuell. Ja. Wenn ich mir vorstelle, dass man als 12-Jährige so bauchfrei vom Spiegel, das geht dann wahrscheinlich nur in Deutschland. Und das sollte man nicht in englischsprachigen Ländern machen. You gotta rub me the right way. Well, da ist nicht so wirklich viel Interpretationsfläche.
Das stimmt. Nicht so wahnsinnig.
Aber
nicht,
ich fand das
nicht
unfassbar.
Nicht den subtile Faden gesponnen.
Krasse Sängerin. Also und diese Stripped-Platte, ist das war für mich der krasseste Move. Und für mich ist Christina nie mehr so, für mich persönlich nie mehr so spannend gewesen, weil sie auf einmal wirklich so nah war. Und auch ihre musikalische Vielfalt mit Linda Perry, sowas von ausprobiert hat einfach, ne? Intensiv und Feider und Dirty und The Voice Within und diese Country-Nummern sind da teilweise drauf auf der Platte, ne? Das ist so eine vielseitige Platte und das war, also nach Genie in a Bottle kam, glaube ich, die für mich spannendste Häutung, so, und das war dann eben Stripped. Aber es war eben auch ganz, ganz wichtig für sie, ne, diese gefällige Nummer zu machen, um dann wahrscheinlich wieder so zu suchen, warte mal, was berührt mich eigentlich?
Jennifer, wir sind am Ende dieses Podcasts angekommen.
Ja.
Ich fand es ein ganz, ganz tolles Gespräch. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht mit dir.
Mir auch. Vielen Dank.
Vielen Dank, dass du uns das alles erzählt hast. Ich wünsche dir den allergrößten Erfolg mit dem Album.
Danke.
Jetzt erhältlich, 4:30 von Jennifer Kay. Auf das dann noch viele Alben folgen mögen und auf das auch noch viele Besucher hier in diesem Podcast-Studio folgen mögen.
Oh ja, das ist schön.
Weil das einen ganz, ganz großen Spaß gemacht hat. Danke dir fürs Dasein.
Dank. Danke.
Und liebe Hörer, wir hören uns nächste Woche wieder hier bei den Songpoeten. Ich freue mich auf euch. Bis dann, macht's gut. Tschüss.
Songpoeten ist ein Podcast der Sony Music Entertainment Germany, erdacht und kreiert von Alexandra Falken und Petra Delmar, moderiert von Nils Bokeberg und produziert von Pool Artists. Und natürlich mit freundlicher Unterstützung der Sony-Künstler und Freunden. Der Intro- und Outro-Song, wann immer, wird uns freundlicherweise von Luca zur Verfügung gestellt.